Ja, und Dana hat uns oder hat uns dieses Mal ein Artikel zu einem Thema geschrieben, von dem ich gar keine Ahnung habe, weil bei uns im Haus das nicht gemacht wird und das aber zurzeit in aller Munde ist, das ist nämlich die ECMO-Therapie. Und Dana arbeitet an einem Maximalversorger und betreut dort ECMO-Patienten und hat sich dem komplexen Thema angenommen und hat versucht, das aufzuschreiben und das jetzt verständlich in diesem Podcast wiederzugeben. Vielen, vielen Dank, Dana.
Ja, sehr gerne.
Genau. Wie bist du, also ich meine, klar, du bist an das Thema ECMO rangekommen, weil es in deinem Haus gemacht wird und dann bist du auf Intensivstation gelandet und dann hattest du plötzlich so ein Gerät vor dir stehen. Wie war das?
Richtig, also ehrlich gesagt so ein bisschen beängstigend, weil ja schon, wenn da so gefühlt das fast das ganze Blutvolumen rausgezogen wird aus dem Körper, dann einmal durch irgendeine Maschine geht und dann wieder reingepumpt wird, macht einem das natürlich jetzt irgendwie schon ein mulmiges Gefühl, so eine in Anführungszeichen HLM irgendwie auf Station stehen zu haben. Und im Zweifelsfall im Sinne einer VA-ECMO dann auch noch, da, wenn die steht, dann ist halt auch nicht mehr so viel beim Patienten los. Also dann hat man zum einen Sättigungsabfall, aber zum anderen auch einen Blutdruckabfall, weil ja da auch die Herzfunktion mit überbrückt wird bzw. ersetzt wird. Und das hat mir schon am Anfang wirklich, ja, also ich hab mich versucht, darauf gut vorzubereiten, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du dann nachts alleine für die Patienten zuständig bist.
Jetzt bist du mit VA-ECMO ja gleich ins Thema eingestiegen. Wollen wir doch einmal kurz umreißen, wofür ECMO überhaupt steht und was für unterschiedliche Formen von ECMO es gibt.
Genau. Also ECMO steht als Abkürzung für extrakorporale Membranoxygenierung und es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Einmal die VV-ECMO, das ist die venovenöse ECMO und die VA-ECMO, die venoarterielle ECMO. Und bei der VV-ECMO wird nur in Anführungszeichen die Lungenfunktion ersetzt. Das ist jetzt auch in aller Munde, gerade im Sinne einer ARDS-Therapie. Und bei einer VA-ECMO wird zusätzlich auch noch die Herzfunktion unterstützt bzw. ersetzt, wenn wir Patienten haben nach kardialer Chirurgie, die einfach momentan noch eine Unterstützung des Herzens brauchen, weil die einfach noch nicht so gut pumpen und die EF noch so eingeschränkt ist.
Also das, was wir für das Covid-ARDS brauchen, ist die VV-ECMO.
Richtig, genau. So, und wenn wir uns jetzt die Unterschiede angucken, ist es so, dass wir bei der VA-ECMO noch zusätzlich eine Sache beachten müssen. Dadurch, dass die VA-ECMO ja einmal aus der Vene Blut rausnimmt und dann wieder in die Arterie zurückführt, das ist in der Regel von der einen Vena femoralis in die andersseitige Arteria femoralis, haben wir zum Teil einen konkurrierenden Blutfluss, in Anführungszeichen. Und das nennt man Harlekin-Phänomen. Das ist wichtig, das zu wissen, weil wir einen retrograden Blutfluss haben. Also wir haben dann nicht mehr von der Aorta runtergehend in die Beingefäße, sondern von den Beingefäßen hoch verlagernd sozusagen in die Aorta und dann auch in die Gefäße des Kopfes und auch des Herzens. Es kann aber sein, dass das nicht oder schlechter oxygenierte Blut in diesem Teil sozusagen vor allen Dingen am Herzen und auch am Gehirn noch zusätzlich eher runterreguliert ist. Also das schlechter oxygenierte Blut ist dort am meisten vorhanden. Und wir haben dann eine Minderoxygenierung in diesen Abschnitten. Und das ist eben so, es entsteht so eine Blutscheide und da müssen wir einfach drauf achten und deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir bei einer VA-ECMO noch zusätzlich eine NIRS-Überwachung machen oder eben auch einfach auf eine Minderversorgung insgesamt achten.
Genau, das nochmal kurz von mir zusammengefasst. Also das Problem ist im Endeffekt, dass die Kanüle in der Arteria femoralis quasi auf das Herz zupumpt. Und
Richtig.
dadurch haben wir das besser oxygenierte Blut, kommt quasi aus dem Bein. Und dann entsteht das Harlekin-Phänomen. Harlekin deswegen, weil Harlekin ja meistens schwarz-weiß ist.
Genau.
Und dass das schlechter oxygenierte Blut zum Beispiel im Kopf ankommt, wo wir zumindest einen relativ hohen Sauerstoffbedarf haben. Und das muss man überwachen. Du nennst hier NIRS oder man muss halt an den richtigen Orten die BGAs abnehmen, um sicherzugehen,
Richtig.
dass das nicht so ist.
Genau. Vielen Dank, dass du meine unkoordinierten Gedanken da noch mal ein bisschen koordiniert hast. Super. Gut, und wenn wir uns jetzt die ECMO-Therapie an sich angucken, haben wir eigentlich zwei wichtige Dinge, die wir beachten müssen. Einmal den Blutfluss und einmal den Gasfluss. Und diese unterschiedlichen Sachen regeln auch unterschiedliche Sachen im Körper. Der Blutfluss ist vorwiegend dafür da, dass wir die Oxygenierung darüber steuern. Also wenn wir einen hohen Blutfluss haben, haben wir eine hohe Oxygenierung, das PaO2 steigt. Und niedrige Blutflussraten würden eben für eine weniger hohe Oxygenierung sein. Ja, also wenn wir da jetzt das runterregulieren, dann haben wir weniger PaO2. Wenn wir den Gasfluss am Gerät, ja, das ist so ein Flowmeter, verändern, dann regeln wir darüber die Kohlendioxidelimination. Das heißt, darüber, über einen hohen Gasfluss können wir CO2 eliminieren und über einen niedrigen Gasfluss würden wir dann eben wieder etwas mehr CO2 im Körper belassen. Das ist ganz wichtig, dass wir diese beiden Sachen haben. Und dann, wenn wir bei einer VA-ECMO sind, haben wir zusätzlich ja auch noch den systemischen Blutdruck. Der wird unter anderem aus dem Blutfluss und dem arteriellen Tonus sozusagen generiert. Und da kann man aber auch sagen, man muss natürlich aufpassen, wenn man den Blutfluss hochreguliert. Natürlich macht man damit auch eine gewisse erhöhten
Last auf das Herz.
Im Körper, genau, aber auch natürlich eine Last auf das Herz. Und man reguliert dadurch natürlich dann auch, wenn man das runterregelt, in Anführungszeichen, nicht nur den Blutdruck, sondern eben auch wieder die Oxygenierung. Also da so ein bisschen vorsichtig sein.
Okay, also wir haben den Blutfluss. Der Blutfluss ist für die Oxygenierung. Wir haben den Gasfluss, der ist für die Dekarboxylierung.
Richtig.
Und wir haben den systemischen Blutdruck im Endeffekt für die bei der VA-ECMO, der im Endeffekt ja auch analog ist, Herzzeitvolumen und peripherer Widerstand. Hier genau. Nur dann halt Arterientonus und das, was das Gerät ausspuckt.
Genau, richtig. Wann machen wir das überhaupt? Da gibt es unterschiedliche Indikationen. Ich habe mich jetzt hier einmal an das ICU-Buch gehalten und einmal auch an ein Paper unter anderem, aber auch unsere SOP im Haus. Die durfte ich netterweise verwenden. Da einen ganz lieben Gruß an den Thomas Wiesmann. Vielen Dank dafür. Und es ist so, dass wir für die VV-ECMO unter anderem die Bridge to Decision haben. Also man macht erstmal eine Sicherstellung des Gasaustauschs und schafft ein Zeitintervall. Zum Beispiel da beim ARDS, wenn wir ein akutes Lungenversagen haben, wir haben hohes CO2, wir haben niedriges PaO2, da dann auch nochmal an den Horowitz-Quotienten erinnert, da können wir durch die ECMO-Therapie uns erstmal wieder so ein bisschen Zeit verschaffen. Unter anderem wird hier aber auch noch ein Thoraxtrauma genannt und auch ein akutes Abdomen, wenn gerade die Oxygenierung irgendwie schlecht ist. Mhm. Genau, und dann eben auch noch die Bridge to Transplant. Bei der VA-ECMO ist es im ICU-Buch so, dass wir einmal Bridge to Recovery
haben. Lass mich ganz kurz einhaken.
Ja, entschuldige.
Nee, alles gut. Bridge to Transplant. Bei VV-ECMO ist ja eigentlich die Lungentransplantation.
Richtig, oder? Ja, genau.
Nur um Lunge geht.
Ja, richtig, ja.
Ersatz. Ja, okay.
Lungentransplantation, genau.
Ja.
Und dann die VA-ECMO, da hätten wir einmal Bridge to Recovery. Da wäre zum Beispiel dann nach kardiochirurgischen Operationen mit initial frustranem HLM, wenn die zum Beispiel noch so ein myokardiales Stunning haben, weil einfach viel Kardioplegie gelaufen ist oder man erst noch mal so ein bisschen den Volumenstatus ausgleichen muss, das Herz sich so ein bisschen regenerieren muss, lange HLM-Zeiten, man vielleicht irgendwie auch mehrere Abgänge versucht hat intraoperativ und das nicht so ganz geklappt hat. Da gibt man dem Herzen einfach dafür noch mal ein bisschen Zeit. Und es gibt die weitere Indikation Bridge to Decision zur schnellen Sicherung der Organperfusion und Schaffung für ein Zeitintervall für eine kardiochirurgische Operation, wenn nicht sofort das möglich war, beziehungsweise der Patient einfach zu schlecht war, in Anführungszeichen. Hier wären zum Beispiel ein Myokardinfarkt, eine fulminante Myokarditis, auch eine LAE wäre eine mögliche Indikation oder eben eine septische Kardiomyopathie oder eben auch eine prolongierte Reanimation, was ja auch zum Teil draußen gemacht wird, dass man dann schon ECMO-Therapien draußen einsetzt.
Genau, das kann man, glaube ich, auch nochmal hervorheben, dass die ECMO, die draußen in den, also die Zentren, die das machen, zur Reanimation eingesetzt wird, das ist immer eine VA-ECMO.
Genau, ja, richtig. Ja. Dann gibt es eine Bridge-to-Bridge, Indikation zur Schaffung eines Zeitintervalls für ein Langzeit-Assist-Device. Da hattet ihr ja, glaube ich, auch schon mal was, einen Artikel zugeschrieben. Und auch hier wieder die Bridge to Transplant. Genau, da wäre dann eben auch die Möglichkeit, das Herz beziehungsweise auch die Lunge zu ersetzen. Mhm. Genau, gerade beim ARDS gibt es da nochmal explizitere Indikationen, die ich gerne einmal, auf die ich eingehen möchte. Und zwar zum einen das Versagen einer lungenprotektiven Beatmung, auch unter inhalativer NO-Therapie. Ich habe jetzt gelernt, bei uns am Haus wird das relativ häufig gemacht, aber auch anscheinend nur auf unserer Intensivstation. Selbst die Pulmologen haben das nicht. Ich weiß nicht, wie häufig das ist.
Also wie ist ich da kenne so deine das Erfahrung? Auch nur aus den Maximalversorgern. Wir haben auch keine inhalative NO-Therapie. Das wird im benachbarten Maximalversorger hier tatsächlich auch manchmal im OP gemacht.
Also genau, im, ja, bei uns auch manchmal.
Im thoraxchirurgischen OP. Das, wir haben gar kein Gerät dafür.
Ja, ist auch recht teuer, habe ich mir sagen lassen irgendwie. Also eine Stunde kostet da schon gar nicht so wenig Geld. Genau, und wenn dann zusätzlich auch noch die Bauchlagerung versagt, dann wäre das eine Indikation beim ARDS. Ein Horowitz-Index von unter 50, unter einer FiO2 von 1,0 und ein Piep von größer 10 Millibar. Plateaudrücke, die irgendwo jenseits der 30 sind, hier wird 32 genannt. Und ein Horowitz von 60 bis 80 für über 6 Stunden. Also auch wenn sich das die ganze Zeit schlecht hält, zwar jetzt nicht ganz katastrophal schlecht, aber eben die ganze Zeit schlecht und nicht mehr lungenprotektiv ist. Insgesamt sollte ein guter funktioneller Status beim Patienten noch vorhanden sein. Das ist besser als eine fixe Altersgrenze zu setzen. Und Indikationen sind ja sowieso immer eine Einzelfallentscheidung. Ja, und dann gibt es noch den Murray ARDS-Score, den ich auch im Artikel, der noch veröffentlicht wird, mit reingeschrieben habe. Da gehen unter anderem der Horowitz-Quotient ein, die Quadranten mit Infiltraten im Röntgenbild, der Piep in Zentimeter Wassersäule, die Compliance und dann hat man eine Gesamtsumme. 0 wäre kein Lungenversagen, 2 bis 5 ein leichtes Lungenversagen und genau, 2,5 ein schweres Lungenversagen. Das passt irgendwie hier gerade nicht ganz zusammen. Nein. Ja, da muss ich nochmal nachgucken.
Größer 5, die 2 ist da.
Größer 5, ja, genau, richtig. Sorry.
Nee, alles gut. Das muss man ja einfach sagen, wenn man selbst schon mal Patienten zur ECMO angemeldet hat, sind das so genau die Sachen, die man auch gefragt wird. Also wenn ihr das erste Mal im ECMO-Zentrum anruft und sagt, hier, ich habe da vielleicht wen, sind das genau die Fragen, die du hier gerade sagst.
Wir haben in der Tat da auch eine Checkliste für, weil die ja auf unserer Station anrufen und ich dann eben dran gehe und ich natürlich auch jetzt nicht 100% das genau weiß, habe ich eine Checkliste, die ich abfrage und dann eben meinem Oberarzt vorlege, der dann entscheidet, ist das hier in dem Fall sinnvoll, ja oder nein und haben wir überhaupt die Kapazitäten dafür. Das muss man natürlich auch immer betrachten. Also wir waren zwischenzeitlich auch am Rande der Kapazitäten und konnten weder aus unserem Bundesland noch aus anderen Bundesländern trotz der hohen Nachfrage aufnehmen.
Ohne dass ich an dem, wie schon gesagt, im Zentrum arbeite, war das hier auf jeden Fall auch so, dass die keine mehr genommen haben und nehmen konnten.
Ja, also. Richtig, ja. Relative Ausschlusskriterien, auch hier die Einzelfallentscheidung zu erwähnen, schwere irreversible Grunderkrankungen wie eine Lungenfibrose oder die keine Möglichkeit mehr der Transplantationschance, maligne Grunderkrankungen mit einem 5-Jahres-Überleben unter 50 und akute Blutung als relative Kontraindikation zu sehen, eine DIC oder eine akute ICB und eben auch der prolongierte Beatmungszeitraum, der vor der ECMO-Anlage stattgefunden hat, hier genannt mit 7 bis 10 Tagen. Danach ist es schon immer so ein bisschen kritisch anzusehen, weil da auch einfach die strukturellen Schäden der Lunge schon recht groß sind in der Regel.
Da jetzt wieder als Zuweiser gesprochen, die Patienten, die dafür in Frage kommen, frühzeitig anmelden, auch wenn sie vielleicht noch in dem Moment noch nicht die Kriterien erfüllen. Irgendwann hat man da ja auch ein Gefühl für. Genau, einfach nur, dass die ECMO-Zentren das schon mal auf der Liste, die Patienten schon mal auf der Liste stehen haben.
Absolut.
Ja.
Wenn wir uns jetzt über Beatmung unter der ECMO-Therapie unterhalten, gilt es vor allen Dingen, die strukturellen Lungenschäden, die durch so eine invasive Beatmung, also ich meine, das ist immer eine invasive Beatmung, aber man kann ja eine Beatmung noch invasiver gestalten und protektiver gestalten. Und da ist es so, dass wir versuchen, eine ultraprotektive Standardbeatmung bei jedem Patienten zu etablieren. Natürlich geht das nicht immer, weil bei vollem Fluss und hohem Gasfluss sind wir da irgendwann limitiert und brauchen noch zusätzlich die Lungenfunktion. Da sei eines gesagt, bei der VV-ECMO ist immer eine FiO2 von 1,0 einzustellen. Auch im Weaning würden wir eher über den Blutfluss weanen, komme ich gleich nochmal zu, als über die FiO2. Mhm. Es gibt da zwar auch Ausnahmen, aber das ist so die eine der Grundregeln. Gut, ultraprotektive Beatmung wäre hier zum einen eine Atemfrequenz von 8 bis 12 pro Minute, ein Atemzugvolumen von 3 bis 5 Millilitern, also nochmal weiter unten vom Idealgewicht gesprochen, das ist ja immer der Fall. Der P-INSP wäre unter 20 bis 25 Millibar, natürlich so niedrig wie möglich, ein Piep von 10 bis 15 Zentimeter Wassersäule. Und die FiO2 natürlich hier auch wieder so niedrig wie möglich, mit dem Ziel von so 70 bis 90 Millimeter HgPaO2. Wenn wir eine frühzeitige augmentierte Beatmungsform machen können oder beziehungsweise erreichen können, dann ist das natürlich auch immer anzustreben. Was wir auch wissen, gerade im Weaning bei ganz normalen Lungenpatienten wollen wir ja eigentlich immer, dass sie selber schnaufen, was auch wieder lungenprotektiver ist. Das geht in der Regel, also zumindest jetzt meine kurze Erfahrung, ehrlicherweise nur, nachdem man die Gedilltracht hat, also eine Tracheotomie durchgeführt hat und die Sedierung runternehmen kann. Sonst wird das relativ schwierig, habe ich jetzt zumindest so mitgekriegt. Und wir versuchen natürlich, wie beim ARDS generell auch, weiterhin eine Negativbilanz anzustreben, gegebenenfalls dann auch unter CVV-HDF-Therapie. Wenn wir eine VA-ECMO haben, müssen wir die pulmonale und die kardiologische Funktion beachten. Hierbei ist es wie bei der VV-ECMO für die pulmologische Seite und die kardiale Einschätzung kann man dann mittels TTE oder TE zur Beurteilung der EF machen. Das Merinon könnte man erwägen als Phosphodiesterase-3-Hemmer, wirkt positiv inotrop und vasodilatierend zur Therapie der therapierefraktären schweren Herzinsuffizienz, senkt Preload und Afterload und steigert die kardiale Auswurfleistung. Da habe ich in den Text so eine mögliche Dosierung mal mit reingenommen. Man kann natürlich auch Dobutamin erwägen als positive Inotropie, die wir machen, und positive Chronotropie. Je nachdem, ob die Patienten eher tachyarrhythmisch oder so sind, muss man das natürlich auch in der Einzelfallentscheidung immer bedenken.
Klar.
Genau. Und dann haben wir noch das Levosimendan als Calcium-Sensitizer. Das wirkt auch positiv inotrop über eine Bindung an Troponin C in den Myozyten und erhöht die Empfindlichkeit gegenüber der in der Systole ausgeschütteten Calcium-Konzentration. Genau, hier müssen wir darauf achten, wenn man Levosimendan gibt, das kann durchaus eine ausgeprägte Hypotonie mal machen. Und deswegen wird das bei uns auch über 24 Stunden in der Regel einmalig gegeben.
Mhm. Ist, glaube ich, auch eher was, ich meine, wir reden über ECMO, Klarzentren, aber das ist
ist auch bei uns selten, ehrlich gesagt, ja.
Genau, das ist sicherlich nichts, was in die Standardtherapie auch von großen Häusern gehört. Nee, abseits des Dobutamin. Das Dobutamin sollte man natürlich auf der Intensivstation irgendwie haben und auch einsetzen, wenn es dafür Indikationen gibt.
Wobei mir jetzt meine beste Freundin aus dem Rettungsdienst, Annalena, mit der ihr auch schon mal Kontakt hattet, erzählt hat, dass sie in einer kardiologischen Vorlesung irgendwie gehört hat, dass die frühzeitiger Levosimendan geben als Dobutamin, was ich finde, was zu meiner klinischen Erfahrung, die ja jetzt nicht groß ist, aber zumindest ein paar Monate schon ausmacht, nicht so richtig passt, weil das so schlecht zu steuern ist, meines Erachtens. Also ich kenne das irgendwie selten und Dobutamin wird bei uns deutlich häufiger eingesetzt, aber
Wird auch tatsächlich bei nicht-tachykarden Patienten, die eine eingeschränkte Pumpfunktion haben und dann ja meistens auch herabgesetzte zentralvenöse Sättigung, würden wir zum Dobutamin greifen.
Ja, okay. Gut, initiale Einstellungen und Ziele.
Wenn einer von euch Wissen zu hat da draußen, schreibt uns das bitte. Interessiert mich auch, ob das jetzt irgendwelche neueren Untersuchungen gibt, die das Levosimendan bevorzugen oder ob das einfach nur zentrumsabhängig ist.
Genau. Ja.
Entschuldigung, gut. Weiter im Text.
Initiale Einstellung und Ziele, nachdem man die ECMO-Therapie etabliert hat. Man macht so einen Blutfluss von um die 50 bis 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute und eine FiO2 erstmal primär von 1,0 an der ECMO. Man versucht natürlich pH und pH-CO2 im Normbereich bis zu einer milden Hyperkapnie irgendwo einzupendeln. In der Regel hat man oder sieht man schon, dass dadurch, dass man die Hyperkapnie behandelt, natürlich die Azidose ausgeglichen wird, die Patienten dadurch wieder etwas stabiler werden, was auch den Katecholaminbedarf angeht. Also man sieht relativ schnell, dass die Funktion der ECMO gut greift und dass wir einfach damit erstmal eine Verbesserung und Stabilisierung der Situation bekommen. Wir sollten mittleren arteriellen Blutdruck von um die 65 bis 95 Millimeter Hg haben. Je nach Patientenklientel natürlich auch den Hämatokrit um die 30-40% halten und versuchen, die Thrombozyten über 100.000 zu halten, wobei man auch da sagen muss, das ist auch wieder Einzelfallentscheidung. Genau, wenn man jetzt schaut, dass die Patienten eine Antikoagulation haben, dann, also die brauchen natürlich eine, klar, ist es immer relativ häufig der Fall, dass die Thrombozyten auch durch die hohe Oberfläche der Schläuche und so weiter mitunter verbraucht werden. Man hat dann die Gefahr, dass man das Ganze mit einer HIT verwechseln könnte, weshalb wir im Haus bei einer ECMO-Therapie eigentlich immer auf Agatroban umstellen. Mhm. Dazu habe ich auch ein Bild mit in den Text gepackt, sodass man da nochmal sich so ein bisschen dran orientieren kann. Die APTT soll hier nach den Quellen, die ich jetzt hier verwendet habe, um das 1,5-fache erhöht sein und bei einer VV-ECMO und bei einer VA-ECMO um das 2- bis 3-fache, je auch nach Grunderkrankung. Man muss natürlich da auch bedenken, wenn man noch Klappen zusätzlich hat, also die ersetzt wurden mit mechanischen Klappen, ist da auch natürlich noch ein gewisser Faktor, den man mit einberechnen muss. Also prinzipiell ist Heparin natürlich möglich, aber mit dieser Gefahr, dass man irgendwie das mit einer HIT verwechselt und dann die HIT-Diagnostik macht und dann sowieso auf Agatroban umstellen würde, ist es eben, bietet es sich an, eigentlich direkt umzustellen. Auch da habe ich so eine kleine Möglichkeit, wie man das starten könnte, mit in den Text gepackt. Das könnt ihr gerne nachlesen.
Genau, du schreibst das, ich finde das interessant, dass das, dass man das mit eher mit 0,2 Milligramm pro Kilogramm anfängt, was ja deutlich niedriger ist als am Beipackzettel. Weißt du, woran das liegt?
Absolut. Nee, weißt du es?
Ja, also ich habe zumindest eine starke Vermutung, weil die Sache im Beipackzettel ist ja so mit 0,4 fangen die, glaube ich, an, also doppelt so hoch.
Genau.
Die ist auf den gesunden Patienten und auch der septische Patient, wenn man mal einen septischen mit HIT hat, da würde ich auch immer mit 0,2 anfangen, weil die auch auf die 0,4, da knallt hier die PTT sofort durch. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass das für gesunde Patienten ursprünglich mal gemacht wurde. Da steht auch drinne, bei schwerkranken Patienten soll man es reduzieren in dem Beipackzettel. Alle, die wir auf Intensivstationen behandeln, sind schwer krank. Das heißt, reduziert das von vornherein.
Absolut. Wobei man auch sieht, dass es super unterschiedlich ist. Also wir haben momentan einen Patienten, da ist es doppelt aufgezogen und die Laufrate irgendwie auf 15 Millilitern. Und wir sind da nur am Wechseln, in Anführungszeichen. Und bei einem, da läuft es auf 1 Milliliter und man hat eine super PTT. Also das ist auch wirklich sehr, sehr variabel. Und man muss eben dann alle 2 Stunden eine BGA machen und eine Blutkontrolle, also beziehungsweise eine Gerinnungskontrolle und es eben zur Ziel-PTT anpassen. Das ist leider so. Genau, jetzt habe ich noch eine Sache, über die wir auch in unserer Gruppe relativ viel gesprochen haben. Und zwar geht es da um die Minderversorgung der, wenn man das Ganze bei einer VA-ECMO hat, um die Minderversorgung des Beins, weil man ja zum einen aus der einen Kanüle, also der Vene, das Blut herausnimmt und dann in die Arterie wieder zurück perfundiert. Und dabei kann es dazu kommen, dass das Bein, wo der Rückfluss in die Arterie stattfindet, einfach minder perfundiert wird, weil es normalerweise ja einfach von oben nach unten gehen würde, jetzt das Ganze retrograd ist. Und deswegen gibt es eine Verbindung, wir haben die jetzt mal, glaube ich, T-Verbindung genannt. So wird es auch in manchen Veröffentlichungen genannt, die das Ganze verbessern sollen. Man hat dann noch eine arterielle Schleuse mitgelegt und hat dann eine Verbindung der ECMO-Kanüle zur Schleuse und die soll dann die Perfusion des Beines sicherstellen.
So kann genau, das war tatsächlich bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe, für die, die nicht an ECMO-Zentren gearbeitet haben, man musste das erstmal verstehen und in dem Initialtext von Dana, jetzt mittlerweile sind super schöne Bilder drin, sie hat sich da ganz viel Mühe gegeben, aber initial war das halt nicht drin und wenn man dann das nicht vor Augen hat, war das relativ schwierig.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber ich glaube, es ist jetzt ganz gut gelungen und es ist hoffentlich auch für jeden eine Freude, den Text zu lesen.
Glaube ich ganz bestimmt.
Gut, Troubleshooting. Also, wovor man ja am meisten Angst hat, ist, man hat eine Situation, die man nicht handeln kann, man weiß nicht, was man machen soll. Und deswegen habe ich viele Sachen, die einem begegnen können, mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Was macht man bei einer niedrigen Sauerstoffsättigung? Mögliche Ursachen sind, dass wir ein Oxygenatorversagen haben. Das ist natürlich irgendwie was, was nicht so optimal ist. Bei uns ist es so, dass die Pflege mir ein Oxy wahrscheinlich innerhalb von einer halben Minute bis Minute irgendwie wechseln kann. Das finde ich super beachtlich. Ich würde das nicht hinkriegen. Ich bin froh, dass die Pflege auf der anästhesiologischen Seite das so super kann. Und ich bin froh, dass ein Kardiotechniker auf der herzchirurgischen Seite auch uns mit Rat und Tat zur Seite steht und das im Zweifelsfall sehr schnell wechseln können. Man macht, um das zu überprüfen, täglich Gase, also Blutgasanalysen vor dem Oxygenator, nach dem Oxygenator, um auch diese Funktion zu checken. Da muss man aber einfach die Expertise haben, dass man den auch im Zweifelsfall ersetzen kann. Man kann den einmal so ausklemmen und dann einen neuen anschließen. Aber es ist nicht ganz trivial, kann man sich ja vorstellen. Genau, dann kann die Diskonnektion der O2-Versorgung natürlich irgendwo sein. Das ist bei jedem Beatmungsgerät genauso. Da müssen wir einfach drauf achten. Normalerweise gibt es aber auch dafür ein Geräusch, was man nicht überhören kann, sodass man da eigentlich nicht Gefahr läuft, dass das so groß ist, dieses Risiko. Gut, man kann auch einen erhöhten Sauerstoffverbrauch haben. Sagen wir, dass die Patienten zum Beispiel einfach jetzt gerade durch eine fulminante Sepsis mehr Sauerstoff verbrauchen, haben eine erhöhte Herzfrequenz, haben eine erhöhte Temperatur. Dafür sollte man bei einer VV-ECMO dann den Blutfluss steigern. Gegebenenfalls die Sedierung vertiefen, auch den Patienten, wenn es notwendig sein sollte, relaxieren. Ja, wenn die zu viel irgendwie gegenpressen, ist das durchaus auch ein Problem. Und dann lieber einmal die Oxygenierung wieder sicherstellen und um den Patienten zu sedieren. Klar wollen wir immer versuchen, die Sedierung so schnell wie möglich zu reduzieren. Aber bevor er dann schlecht oxygeniert ist, ist das, glaube ich, dann doch nicht optimal. Mhm. Fieber vermeiden und gegebenenfalls natürlich auch Blut transfundieren. Da vielleicht auch im Hinblick auf die Tatsache, dass man da vielleicht etwas großzügiger sein kann, was das Blut angeht und vielleicht auch bei einem Content von 10, 5 oder 11 schon drüber nachdenkt, mal Blut zu geben. Genau. Wenn die Lungenfunktion reduziert ist, man kann natürlich zum einen auch am Gerät, also am Beatmungsgerät, die FiO2 noch erhöhen wieder und aber auch den Blutfluss steigern. Je nachdem, irgendwann sind da natürlich auch Grenzen aufgrund der Größe der Kanülen. Genau, und hier immer noch bei einer VA-ECMO auf das Harlequin-Phänomen nochmal hingewiesen. Auch da Blutfluss steigern, wechseln auf eine VAV-ECMO oder eine reine VV-ECMO. VAV wäre eine veno-arteriell und dann nochmal venöse ECMO, die das Ganze umgehen soll, in Anführungszeichen.
Ich möchte kurz auf ein paar Punkte eingehen. Zum einen Alarme. Ich meine, du hast absolut recht. Meistens kann man diese Alarme ja nicht erhöhen, aber jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendeine klinische Krisensituation gehabt, wo plötzlich alle Alarme gleichzeitig klingeln. Und dann hat man den Patienten wieder eingefangen und dann steht man da. Und irgendwann kommt irgendwer auf die kluge Idee, den letzten Alarm auszuschalten. Meistens irgend so ein Dauerton. Und dann dieses erleichternde: Ah, gut, dass du dran gedacht hast, dass es endlich mal still ist. Genauso wie der Sauger im OP, wenn der endlich mal ausgeschaltet wird. Man merkt es irgendwann gar nicht mehr.
Absolut, ja.
Stichwort Alarmfatigue. Beim Harlequin-Phänomen habe ich noch Blutfluss steigern. Wenn man den Blutfluss steigert, sorgt man quasi dafür, dass das dass Blut aus der ECMO weiter nach oben kommt und damit die kritischen Organe aus der oberen Körperhälfte besser oxygeniert werden. Sehe ich das richtig?
Ja, richtig. Okay. Genau.
Gut. Super, dann weiter. Das waren nur die Fragen, die ich hatte.
Ja, ist doch super. Blutungen kann natürlich fulminant auch stattfinden. Wir haben die Patienten in der Regel ja auch gut antikoaguliert, was sie auch brauchen, aber auf der anderen Seite auch eine Blutungsneigung entwickeln. Da sei immer gesagt, dass man vielleicht auch mal zwischendrin Faktor 13 und von Willebrand-Faktor bestimmen sollte, um auch genauere Faktoren zu ersetzen. Ja, viele Patienten haben bei uns irgendwann ein Hämateschema, also von Willebrand-Faktor wird dann ersetzt. weil das einfach die ganze Zeit verbraucht wird durch Fremdoberflächen und so weiter. Und jetzt gehen wir mal auf andere mögliche Ursachen noch ein. Koagulopathien, da natürlich betrachten der Gerinnungsparameter, explizites Abnehmen und nochmal ja, erkennen der unterschiedlichen Mangel der Gerinnungsparameter und dann eben Ausgleich der Störung.
Macht Blutung, ihr denn Tromb-Elastometrie direkt am Bett? Oder?
Also wir machen Rotem direkt am Bett, aber wir machen jetzt nicht routinemäßig irgendwie eine Tromb-Elastometrie immer, sondern wenn es notwendig ist, ja. Genau, aber ich muss ehrlicherweise sagen, eher selten. Meistens klappt das so ganz gut. Blutung an den Kanülen, da natürlich das, was rausblutet, auch ersetzen. Das APTT-Ziel gegebenenfalls verändern, Heparinzufuhr kurzfristig mal unterbrechen und eben auch ein chirurgisches Vorgehen erwägen. Meistens hilft es auch, wenn man da so ein bisschen mit Kompressionen arbeiten kann, vielleicht auch ein bisschen Kompressen noch drumherum legen kann. Aber das kann ein limitierender Faktor für die Therapie sein, wenn das zu doll anfängt zu bluten und man das nicht beherrschen kann, weil das einfach so diffus blutet, dann ist es auch manchmal notwendig, die ECMO-Therapie deswegen zu beenden. Das kann passieren. Gastrointestinale Blutungen, klar, Endoskopie und dann die oben genannten Sachen, Blutungen in den Atemwegen, Bronchoskopie und oben genanntes und eben versuchen immer herauszufinden, wo genau ist die Blutungsquelle. Ja.
Ja, habt ihr schon mal versucht, bei Blutungen aus dem Atemwegen Tranexamsäure zu vernebeln, weil das ja für sonst Hämoptysen und so durchaus beschrieben ist?
Also ich habe heute Morgen schon einen sehr abschätzigen Blick meines Oberarztes bekommen, weil ich eine Tranexamsäure getränkte Kompresse um die neue Dehltracht drumherum gemacht habe. Das war so ein, oh Gott, was macht die denn da? Okay. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert. Hast du das schon mal gemacht?
Ich habe das schon mal gemacht, eher bei internistischen Patienten mit Hämoptysen oder so. Und das ist natürlich keine Studie, aber ich habe das Gefühl, das bringt was. Und bei mir ist das tatsächlich, also ich kann dich bei deinem Dehltrach-Ansatz nur unterstützen. Mein erster Griff ist zur Adrenalin-Getränken-Kompresse, aber wenn
die
das
hatten
nicht
wir
hilft,
vorher schon, das hat nicht gebracht.
Genau, dann kommt, hat es denn funktioniert?
Ich hatte das Gefühl schon, ja.
Ja, okay.
Aber naja, der abschätzige Blick heute Morgen war trotzdem interessant. Ja,
kriegst du immer wieder. Du kannst es nur falsch machen, wenn du nachts alleine bist.
Richtig, genau. Aber dafür anrufen, also da hätte mich der andere Oberarzt wahrscheinlich für so nach dem
Motto. Absolut.
Was macht die Spieß denn schon wieder? Gut. So, kommen wir zum nächsten Problem. Hoher negativer Ansaugdruck. Zu den Drücken komme ich gleich auch nochmal. Es tut mir leid, es ist ein langes Thema, deswegen, aber es muss vieles besprochen werden. Und
wir quälen die Leute danach durch die Ein-Lungenventilation, das ist genauso lang.
Ja, super. Ihr kriegt heute volle Breitseite. Aber ihr findet das ja auch gut. Also, mögliche Ursachen für den hohen negativen Ansaugdruck ist vorwiegend eine Hypovolemie. Das geht relativ schnell. Wir haben viele Patienten, wir wollen Wasser rausziehen. Zum einen die Kardial- überkompensierten Patienten, die einfach zu viel Wasser im Körper haben. Die ARDS-Patienten sollen negativ bilanziert werden. Wir wollen immer rausziehen, rausziehen, rausziehen. Die meisten haben trotzdem noch Ödeme, sind aber intravasal einfach leer. Das ganz typische Problem, was ich finde, was immer eine schmale Gratwanderung ist bei Intensivpatienten. Wir überprüfen den Volumenstatus, da jetzt einfach mal an Passive Leg Raise gedacht, an natürlich auch den ZVD als Monitoring-Parameter gedacht und auch über POCUS und versuchen da dann einfach so gut es geht, das auszugleichen. Unsere Devise bei uns im Haus ist meistens dickes rein, dünnes raus, also jetzt keine Kristalloiden, sondern vielleicht da eher mal ein Humanalbumin, auch wenn es da Studienlagen technisch, das wissen wir alle. Es funktioniert irgendwie gut, aber es gibt nicht so richtig die Studienlage, die das auch beschreibt, dass es gut funktioniert. Gut, als zweite Komplikation kann eine Herzbeuteltamponade sein. Gerade wir legen ja große ECMO-Kanülen bis kurz vor das Herz in die Jugularis. Und da kann natürlich auch mal irgendwie was passieren. In Anführungszeichen, da machen wir ein TTE oder TEE und machen natürlich eine Drainage oder eine OP, sofern notwendig. Und wir sollten auch immer an einen Spannungspneumothorax denken. Hier sei auch wieder gesagt, Sono oder ein Röntgen, aber das Sono ist mit Sicherheit in einem MO schneller. Und dann natürlich eine Drainage und dann hier jetzt auch keinen Pleurakat, sondern eben eine Thoraxdrainage. Mhm. Gut, weitere Komplikationen wären Hypotension. Mögliche Ursachen wären hier eine Hypovolemie oder ein Blutverlust. Da auch wieder den Volumenstatus überprüfen und ausgleichen, Blutungsquellen suchen. Es könnte aber auch an einer exzessiven Vasodilatation liegen, die wir zum Beispiel im Rahmen einer Sepsis haben können. Hier auch wieder TTE, TEE und symptomatische bzw. kausale Behandlung der Sepsis. Auch hier ist wieder die Herzbeuteltamponade der Spannungspneumothorax genannt. Da auch wieder vorgehen, wie eben beschrieben. Und die myokardiale Dysfunktion, die wir mittels TTE oder TEE feststellen und dann eben die Inotropie erwägen. Ja.
Weil du jetzt exzessive Vasodilatation schreibst, aber ja, nimmt schon als Vasopressor standardmäßig erstmal das Noradrenalin, also.
Absolut. Ja.
Adrenalin. Genau. Okay.
Ja, Norepinephrin ist primär und bei hohen Norepinephrin-Laufraten wird dann zum Teil jetzt noch zusätzlich Vasopressin, 1 bis 2 Einheiten mit eingesetzt und dann eben zum Teil auch noch eine Hydrokortisontherapie, die ja zumindest manche erwägen, um die Norepinephrin-Therapie
man muss ja sagen, etwas dass zu reduzieren. Gerade, also diese Steroidtherapie, wenn man es mal erlebt hat, dass erst der kurzfristige Effekt ist halt sehr, sehr eindrücklich und dass man da mit den Leuten zumindest nicht immer langfristig hilft, zumindest was die Studien sagen, ist leider auch so. Aber wenn man erstmal der mit Schweiß auf der Stirn im Dienst ist, dann hat diese Steroidtherapie auch seine Vorzüge. Dass man das Noradrenalin, also das Adrenol, meistens halbieren kann, wenn man dann.
Richtig, ja. Also und wahrscheinlich ist das so ein bisschen ähnlich wie diese Situation mit Humanalbumin und FFP-Gabe, obwohl die da eigentlich nicht indiziert sind. Aber ja.
Genau. Der kurzfristige Effekt führt einen dahin.
Richtig. Ich glaube, wir lassen das einfach so stehen.
Ja.
Gut. Genau, den Volumenmangel hatten wir schon besprochen. Ganz oft, wenn die sich ansaugt, ist es so, der Blutfluss sinkt. Die Patienten rauschen in der Regel sehr schnell mit der Oxygenierung ab. Also die Sauerstoffsättigung ist relativ schnell im Keller, wenn die nicht mehr über die ECMO oxygeniert werden. Und da müssen wir einfach den Volumenmangel ausgleichen. Und dann muss im Zweifelsfall, hat man gerade auch bei VA-ECMOs in der Regel auch noch so ein paar Nazelbeutel, ja, Nazel, ich weiß, hängen an der ECMO dran, die man auch reinlaufen lassen kann über solche großen Zuführungskanülen. Und die können dir dann im Zweifelsfall in dem Moment, wenn wirklich der Blutdruck gerade im Keller ist, die Sättigung im Keller ist und man da alleine im ISO-Zimmer steht, in Anführungszeichen erstmal den Hintern retten. Mir ist das auch schon so gegangen. Man muss da halt nur aufpassen, auch da ist ein kleines bisschen Luft drin, dass halt die Luft dann auch nicht rein gesaugt wird. Das geht relativ schnell. Also okay. Muss man einfach drauf achten. Gut, es sollten immer genügend Klemmen vorhanden sein, wenn man eine ECMO irgendwo laufen hat. Damit man im Zweifelsfall, wenn du doch siehst, oh, da ist jetzt doch irgendwie noch Luft in dieser Leitung und das ist gar nicht so wenig. Das sind ja dicke Schläuche, dass man dann da im Zweifelsfall klemmen könnte. Und auch wenn sie gar nicht mehr läuft und steht, dass man auch dann abklemmen kann und so schnell wie möglich die Kanülen spülen kann, damit die wenigstens noch verwendet werden können und man dann ein neues Set aufbauen lässt. Weil das ist so das Troubleshooting, was einem, finde ich, am meisten Angst macht. Die ECMO steht, dem Patienten geht es schlecht. Und man muss dann auch noch dran denken, dass man irgendwie in dem Fall dann die Kanülen rettet, ja, damit die nicht zuklotten, weil ja es steht, dass man da halt dran denkt, klemmen dran und dann eben spülen. Ich musste das zum Glück noch nie machen. Ich habe mal einen Setwechsel mitgemacht, auch das ist spannend, aber ich war noch nicht in der Situation, dass ich wirklich die spülen musste und aufbauen musste. So schnell ist dann halt doch kein Hintergrundarzt irgendwie im Zweifelsfall da. Also da bin ich zum Glück drumherum gekommen, aber ich wüsste, wie es geht und das hilft einem ja auch schon mal.
Auf jeden Fall.
Gut, wir sollten immer dran denken, dass wir genügend Kreuzblut haben oder zumindest die Kreuzprobe noch steht. Und wir haben momentan uns darauf geeinigt, vor allen Dingen bei den VV-ECMOs auf 2 Konserven, die stehen. Und bei den VA-ECMOs ist es teilweise dann auch 2 bis 4.
Ich denke, das ist in jeder anästhesiologischen Intensivstation, dass für viele Patienten einfach Blut steht, also zumindest für operative.
Ja, richtig, genau. Und also man muss das natürlich immer kritisch hinterfragen für jeden Patienten, aber ich finde es durchaus bei diesen Patienten gerechtfertigt, dass man da auch was wirklich stehen hat und nicht erst noch was abnehmen muss und dann im Zweifel ungekreuzt und so. Das macht einem ja auch kein gutes Gefühl im Notfall.
Ja.
Gut. Was ist in der Situation, wenn die ECMO wirklich gerade Probleme macht, wichtig? Die Beatmung muss wieder auf eine vollständige Beatmung umgestellt werden. Das ist ganz wichtig, daran zu denken, weil wir haben vielleicht den Patienten, der mit einer FiO2 von 0,3 gerade beatmet wird, ultraprotektiv, und die ECMO fällt aus. Wir müssen daran denken, dass wir den wieder auf eine normale Beatmung umstellen, dass der wieder einen höheren Spitzendruck hat, dass der einen ausreichenden Piep hat. Und natürlich auch, dass die FiO2 erstmal auf 100% gestellt wird, wie bei jedem anästhesiologischen Notfall generell. Aber das vergisst man schnell. Mhm. Also, weil man irgendwie denkt, oh Mist, jetzt geht die ECMO nicht mehr, und denkt nicht an den Respirator, der einem ja vielleicht die Situation retten kann. Und dann eben eine Katecholamintherapie initiieren, dass man die hämodynamische Instabilität dadurch so ein bisschen abfangen kann. Ja. Genau. Hast du zu diesem Troubleshooting gerade noch irgendwelche Fragen?
Nee, habe ich nicht. Ist natürlich auch relativ schwierig, wenn man selbst vor dem Problem noch nicht stand.
Das stimmt. Vielleicht haben ja auch die Hörer noch Fragen.
Genau, also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns wie immer. Also wir freuen uns auf die
Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, um Gottes Willen, aber ich probiere mein Bestes.
Gut, wir versuchen es. aber nein, ich glaube, die wichtigsten Sachen hast du beantwortet, und darüber hinaus fällt mir gerade nichts ein.
Genau. Bevor wir zum Weaning kommen, vielleicht noch ganz kurz die technischen Hinweise, die einem schon in so eine Richtung Troubleshooting denken lassen. Und zwar kann es sein, dass wir Koagel irgendwo im Set haben, die sich dort sammeln. Natürlich am ehesten irgendwo nicht im Schlauch direkt, ja, weil da einfach nicht so viel wahrscheinlich passieren wird, sondern gegebenenfalls im Pumpenkopf. Da müssen wir darauf achten, wenn sich das Pumpengeräusch verändert. Dann könnte es dazu irgendwie sein, im Endeffekt, dass dort sich ein Koagel sammelt und dass man den Pumpenkopf verändern oder auswechseln muss. Auch das kann man irgendwie einzeln machen, das habe ich noch nicht gesehen. Da ist es auch so, dass gerade die Covid-Patienten ja auch zu einer deutlichen Thromboseneigung neigen, ja, und dass das gar nicht so selten ist, dass man da wirklich mehrere Sets aufbauen muss. Also daran denken, wenn sich das Geräusch irgendwie im Zimmer verändert, könnte man schon mal so ein bisschen Obacht walten lassen.
Das mit dem Geräusch erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter. Die hört uns nicht, aber trotzdem viele Grüße. Meine Mutter ist leidenschaftliche Köchin und ich koche auch sehr gerne. Und die hat mir irgendwann mal gesagt, du hörst doch, ob das Wasser kocht. Also weil ich immer in den Topf geguckt habe. Und
ja.
Wenn man so ein bisschen drauf achtet, hat sie natürlich vollkommen recht. Man muss da nicht reingucken, man hört das doch.
Du bist doch auch Anästhesist. Du hörst doch auch die Töne von der Sättigung.
Ja, klar. Ja, aber das ist natürlich ein Computerton. Ich finde so ein Pumpenton oder so kochendes Wasser. Aber natürlich.
Ja, okay.
Immer den QRS-Kontext.
Man muss vielleicht nur drüber nachdenken.
Ja.
Ja. Gut. Und wenn wir eine stetige Erhöhung des Hämoglobinwertes haben, können wir auch schon so ein bisschen darauf achten, okay, da könnte irgendwie was im Argen sein Richtung Pumpenkopf. Koagel im Oxygenator sind auch häufig, und da haben wir einen zunehmenden Druckgradienten vor und hinter dem Oxygenator. Und deswegen überwachen wir auch die unterschiedlichen Werte mit vor dem Oxy, nach dem Oxy, die auch angezeigt werden in dem Monitor. Auch da sei wieder ein Hinweis auf die Bilder im Artikel. Und da müssen wir einfach darauf achten, dass sie sich nicht extrem verändern und wir dann vielleicht da auch ein Problem schon, was sich ankündigt, übersehen. Genau. Wir haben zusätzlichen PaO2-Abfall. Ja, wenn Koagel im Oxygenator sind, weil es einfach nicht mehr oxygeniert oder nicht mehr gut oxygeniert. Und wir haben vielleicht auch die Notwendigkeit eines erhöhten Gasflusses, weil die Funktion der ECMO nicht mehr optimal ist. Generelle Zeichen sind also auch Anstieg der D-Dimere, wobei wir da auch sagen müssen, Covid-19-Patienten haben einfach wirklich hohe D-Dimere generell.
Macht ihr da eine Baseline-D-Dimere? Weil ich mir vorstellen könnte, dass ECMO-Patienten jetzt unabhängig von Covid-19 auch allein durch das Fremdmaterial schon hohe D-Dimere haben.
Haben sie nicht ganz so hohe wie die Covid-19-Patienten, zumindest jetzt so rein aus meiner Erfahrung. Aber wir machen eine ECMO-Gerinnung sozusagen und da ist das immer mit drin. Okay, da sind also dann auch solche Sachen wie von Willebrand-Faktor generell mit drin. Genau, das kann man bei uns ankreuzen. Gut, Weaning. Wann gehen wir also wieder zurück mit unserer ECMO-Therapie? Bei der VV nimmt man immer weiter den Blutfluss zurück. Das würde dann immer weiter sozusagen sich dahin entwickeln, dass der Respirator wieder mehr Funktion übernimmt. Wir haben meistens die Hoffnung, dass man vielleicht so nach ein paar Tagen, einer Woche erkennen kann, kann die Lunge das Ganze wieder übernehmen, weil das ja meistens auch ein Bridge to Recovery ist. Ja? Mhm. Gut, und wir versuchen dann natürlich auch den Gasfluss peu à peu mit zu reduzieren. Genau. Wenn man jetzt sagt, man hat häufige Setwechsel schon gehabt, das hatten wir zuletzt jetzt auch bei einem Patienten, und der hat eher so eine Neigung dazu, dass irgendwas zuklottet, dann kann man auch sagen, okay, man möchte das nicht über den Blutfluss machen, dann könnte man ausnahmsweise auch über den die FiO2 weanen und da einfach schon die FiO2 runterdrehen und trotzdem noch den Blutfluss etwas höher lassen, ja, weil man einfach die Durchflussrate, genau, richtig, die, ja, im Endeffekt behalten möchte. Gut, ja, Hinweise darauf, wann man das reduzieren kann, sind logischerweise eine Besserung der Sättigung, PaO2, CO2, gegebenenfalls auch eine verbesserte SVO2, je nach ECMO-Therapie, und eine verbesserte Compliance der Lunge und eine Besserung der radiologischen Zeichen des ARDS.
Gut. Alles klar.
Okay. Vielleicht eine ganz kurze technische Sache noch zu den Pumpensystemen. Die Pumpen sind eigentlich in der Regel fast alle nur noch Zentrifugalpumpen. Auch dazu habe ich ein Bild mit reingenommen. Das ist ein Impeller, also ein sich drehender Propeller, der von einem Ring umschlossen ist mit einem Pumpenkopf davor, der sozusagen das Blut dann sammelt und ansaugt und dann in den Oxygenator weiterschiebt. Und da ist einfach weniger Hämolyse und weniger Komplikationen aufgetreten als bei Rollerpumpen. Und deswegen nimmt man eigentlich vorwiegend nur noch Zentrifugalpumpen. Genau. Man hat an der ECMO noch zusätzlich eine Heizung. Auch das sei vielleicht ganz kurz gesagt. Und wenn man die Systeme vorbereitet, kann man die ganzen Systeme vorher mit CO2 fluten, damit etwaige Luftembolien einfach vom Körper besser resorbiert werden, wenn man dafür die Zeit hat. Wenn das jetzt so notfallmäßig, man muss innerhalb von 10 Minuten eine aufgebaut haben, dann lässt man diesen Schritt im Zweifelsfall weg.
Gut. Mit der Heizung, dass die ECMO natürlich auch bei hypothermen Patienten durchaus eine Option ist, die wieder zu erwärmen.
Ja. Genau. Gut, relevante Druckwerte hatten wir ja eben schon einmal ganz kurz besprochen. Es gibt einmal, bei uns sind das P1, P2, P3. Ich glaube auch, dass das bei den meisten Geräten so ist, aber es mag auch bestimmt unterschiedliche Geräte geben. Und die Kardiotechniker bei uns im Haus sagen auch, die messen einen dieser Werte gar nicht unbedingt. Ich habe leider schon wieder vergessen, welcher das genau war. Es ist aber so, dass P1 sozusagen bei uns der Reservoirdruck ist, vor der Pumpe gemessen. Hier bestimmt es, ob ein Problem mit dem Oxygenator vorliegt. Dann gibt es einen prämembranösen, also auch noch vor dem Oxygenator gemessenen Wert, der wirklich ganz kurz vor dem Oxy gemessen wird, und dann eben einen postmembranösen hinter dem Oxygenator. Genau. Die ganzen Werte werden angezeigt. Das sind keine standardisierten Werte von X bis X müssen die sein, sondern das ist eben ein Verlaufsparameter, den man von Patient zu Patient unterschiedlich betrachten muss. Die hängen auch ab von der Kanülengröße, die hängen ab von dem generellen systemischen Widerstand des Patienten, von dem Volumenstatus des Patienten und so weiter. Das heißt, man sieht die einfach im Verlauf und versucht die natürlich dann auch zu monitoren. Jo.
Ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das war's.
Das war super spannend. Lest bitte den Artikel mit den ganzen schönen Bildern dazu. Und einer Zeichnung von Johannes, der gerade nicht da ist, der sich sehr viel,
richtig gut ist.
Sehr viel Mühe gegeben hat. Ich möchte nochmal für deinen tollen Artikel Danke sagen und auch Danke an Thomas Wiesmann, auch wenn ich ihn nicht kenne, aber das
er freut sich. Ich weiß aber nicht, ob er uns hört, keine Ahnung.
Aber falls er uns hören sollte, soll das nicht unerwähnt bleiben. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Luft ist gut. Keine Luft in die Schläuche, sondern
lieber nicht.
Licht ins Dunkel bringen, was eine ECMO ist, wie sie funktioniert und so Basissachen, wie ihr damit umgehen solltet, falls ihr das erste Mal euren ersten Dienst auf einer Intensivstation mit einer ECMO habt. Ich habe auf jeden Fall einen guten Eindruck, wenn ich das nächste Mal einen ECMO-Patienten an ein ECMO-Zentrum verlegen möchte, was die Kollegen dort jetzt machen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gern.